Liebe Freunde des Missionswerkes Mitternachtsruf, es ist uns wahrhaftig eine große Freude, Ihnen eine Botschaft von dem Gründer unseres Werkes, Wim Malgo, anbieten zu können. Am 12. Dezember 1970 wurde nachfolgende Botschaft in Stuttgart aufgenommen. Das Thema lautete Verrat in der Nacht. Fast 40 Jahre sind seitdem vergangen und doch ist Gottes Wort heute noch genauso gültig und aktuell. Hören Sie diese Botschaft im Gedenken an Wim Malgo, der 1992 in die himmlische Heimat berufen wurde. Und hören Sie diese Predigt vor allem im Aufblick auf den auferstandenen Herrn Jesus Christus. Der Herr segne Sie tief und reich.
Verrat in der Nacht lautet unser Thema. Ich lese aus der 2. Timotheusbrief, Kapitel 3, Vers 1 bis 5. Das sollst du aber wissen, dass in den letzten Tagen werden greuliche Zeiten kommen, denn es werden Menschen sein, die viel von sich halten, geizig, ruhmredig, hoffärtig, Lästerer, den Älteren ungehorsam, undankbar, ungeistlich, lieblos, unversöhnlich, Verleumder, unkeusch, wild, ungütig, Verräter, Frevler, aufgeblasen, die mehr lieben Wollust, denn Gott, die da haben den Schein eines gottseligen Wesens, aber seine Kraft verleugnen sie und solche meide. Und dann aus der prophetischen Rede des Herrn Jesu, aus Matthäus 24, Vers 8 und weiter. Da wird sich allererst die Not anheben. Alsdann werden sie euch überantworten in Trübsal und werden euch töten. Und ihr müsstet gehasst werden um meines Namens willen von allen Völkern. Dann werden sich viele ärgern und werden sich untereinander verraten und werden sich untereinander hassen. Und es werden sich viel falsche Propheten erheben und werden viele verführen. Und dieweil die Ungerechtigkeit wird überhand nehmen, wird die Liebe in vielen erkalten. Wer aber beharret bis ans Ende, der wird selig. Bis soweit das Wort Gottes. Wir haben als Gläubigen eine starke Neigung zur geistlichen Bequemlichkeit. Das heißt, wenn es uns einigermaßen innerlich und äußerlich wieder gut geht, dann sind wir geneigt, die erschütternde Ernst unserer Zeit und unserer Tagen zu unterschätzen. Das Entsetzlichste, das Erschütterndste in unseren Tagen in der Gemeinde Jesu ist Verrat. Nun, was ist Verrat im endzeitlichen Sinn? Es ist, meine Freunde, der schwarze Kern einer überreifen Sündefrucht. Und dieser Verratskern ist eingepackt, wie es hier in Matthäus 24 vom Herrn gesagt wird, in Vers 9 in Hass und in Vers 10 in Ärger, in religiöse Verführung bzw. religiöse Irreführung, in Ungerechtigkeit und in erkaltete Liebe. Alle diese negativen Dinge sind bloß Schalen, darin aber liegt der dunkle Verrat. Wenn wir diesen Begriff Verrat definieren wollen, dann können wir es nur so erklären. Verrat bedeutet das, was heimlich und verborgen und vertraut worden, offenbaren und die verborgene Personen in feindliche Gewalt übergeben. Verrat in der Nacht. Wenn wir das nun so sagen, dann deswegen, weil es besonders in endzeitlicher Nacht eine Tatsache geworden ist. Wir sind umlagert von Heerscharen dämonischer Mächten. Wir haben es, meine liebe Geschwister, nicht mit Fleisch und Blut zu tun, sondern Epheser 6, Vers 12 sagt sehr klar, dass wir einen unsichtbaren Feind haben, mit bösen Geistern, mit Fürsten, mit Gewalten, die unter dem Himmel herrschen. Wer also als Kind Gottes nicht ganz entschieden im Licht wandelt, der ist beeinflussbar vom Feind. Es ist deshalb so gefährlich, harmlos zu plappern, after zu reden oder etwa zu verleumden, denn schon greift der Feind zu und du bist aus ein Werkzeug Gottes auf einmal ein Werkzeug Satans geworden, ein Verräter, ohne dass du es weißt. Paulus, der Apostel, wusste genau Bescheid um diesen unsichtbaren Feind. Er sagt in 2. Korinther 2, Vers 11, auf dass wir nicht übervorteilt werden vom Satan, denn uns ist nicht unbewusst, was er im Sinn hat. Lasst uns nicht ahnungslos durch dieses Leben gehen. Ganz nahe bei Jesus bleiben, denn der Feind lauert uns auf. Paulus hat außerordentlich viel unter Verrat gelitten. Dieser Knecht Gottes vereinsamte mehr und mehr. Er nennt seine Verräter auch mit Namen, und daraus erkennen wir eigentlich, was der christliche Verrat im Wesen ist. Er klagt in 2. Timotheus 4, Vers 10, denn Demas hat mich verlassen und dieser Welt lieb gewonnen. Demas bedeutet auf Deutsch ein gemeiner Mann. Merkwürdig, wie die Namen immer mit Werken der Leute in der Bibel übereinstimmen. Oder in 1. Timotheus 1, Vers 19 und 20, da schreibt er seinen geistlichen Sohn Timotheus: Du habest den Glauben und gutes Gewissen, welches etliche von sich gestoßen und am Glauben Schiffbruch erlitten haben, unter welchen ist Hymenius und Alexander, welche ich habe den Satan übergeben, dass sie gezüchtigt werden, nicht mehr zu lästern. Man meint in christlichen Kreisen, dass man durch Aussprachen bestimmte Sachen regeln kann. Man kann vieles durch Aussprachen regeln. Aber es gibt einen Augenblick, wo der Verrat so furchtbar wird, dass der Apostel Paulus seinen Verrätern den Feind übergibt, damit ihre Seele noch gerettet wird. Es ist ein erschütterndes Wort. Denn Demas hat Paulus verraten durch was? Nicht wahr? Er ist mit Paulus gereist. Er hat sogar noch herzliche Grüßen ausgerichtet. Ich glaube, in den Römerbrief, Demas lässt grüßen. Demas war ein enger Mitarbeiter von der Apostel Paulus. Aber in seinem Herzen schlich schon die Weltliebe herein. Paulus merkte nichts davon. Er war mit seinem äußeren Gebärde und Gehabe war er noch dabei. Er hat noch mitgebetet, er hat noch mitgesungen, er hat noch mit Trübsal gelitten. Aber sein Herz wurde langsam überwältigt von dem Feind. Und eines Tages ist er heimlich davongeschlichen und Paulus muss entdecken, er hat diese Welt lieb gewonnen. Ja, furchtbar. Die anderen, die er nennt, Alexander und Hymenäus, die haben am Glauben Schiffbruch gelitten. Und freimütig nennt Paulus diesen Verräter mit Namen, ohne sich um das Gejammer von seelischen, gläubigen Gemeindeglieder zu kümmern. Wenn es mal stürmt und der Baum geschüttelt wird und es laufen mal einige fort, dann hört man immer ein Lamentieren von den Gläubigen. Ach, wie ist das doch möglich unter Kinder Gottes? Oder in der Welt ist es noch nicht so schlimm als bei den Gläubigen. Das ist immer der gleiche Spruch. Dabei vergessen wir, dass der Apostel Paulus hier klar gesagt hat, dass Parteiungen unter uns kommen müssen, damit die Bewährten offenbar werden. Ich kann mir vorstellen, dass zur Zeit Paulus einige gesagt haben, aber der Alexander und dieser Hymenäus, das waren doch auch liebe Brüder? Paulus, was bist du doch lieblos? Du hättest das doch anders machen können. Nein, nein, Paulus fährt weiter. Und in der 2. Timotheusbrief, in Kapitel 4, Vers 4, da schreibt er an seinen geistlichen Sohn Timotheus: Alexander, der Schmied, hat mir viel Böses bewiesen. Der Herr bezahle ihm nach seinen Werken. Paulus wusste also eines und er war inspiriert durch den Heiligen Geist. Und das möchte ich mit aller Ernst hier heute Abend gesagt haben. Paulus wusste eines: Mit Verräter gibt es keinen Vergleich. Mit solchen, die auf beide Seiten hinken, gibt es keine Vergleichsmöglichkeit. Das sagt auch der erhöhte Herr. Der erhöhte Herr wird diesen Ungläubigen, Gottlosen, Kommunisten, Atheisten, wird er einmal ganz klar sagen können, warum sie verloren sind. Und er wird den Gläubigen, das brennende Kind Gottes, das ihm nachgefolgt ist, wird er ein Willkommen zurufen. Ei, du frommer und getreuer Knecht. Über wenig bist du getreu gewesen, über vieles werde ich dich setzen. Aber über die Verräter, über die Lauen, über die sowohl als auch, sagt er, ich werde sie ausspeien aus meinen Munden. Nun hat der Herr Jesus das vorausgesagt, das ist ein Endzeitzeichen. Das erleben wir mit Erschütterung in unseren Tagen, weil wir in der Endzeit sind. Wenn wir das positive Zeichen sehen, die Wiederherstellung Israel, der Feigenbaum, der Blätter gewinnt, dann erleben wir in der Gemeinde Jesu diese furchtbare Kämpfen der Verrat. Sie werden sich untereinander, sagt der Herr, sie werden sich untereinander verraten. Ja, wer? Brüder, Schwestern, Kinder, Eltern, Freunde. Bitte, ihr müsst das mal lesen, das hat der Prophet Jeremia schon geschaut für diese Zeit. Jeremia 9. Vers 2 bis 4. Sie schießen mit ihren Zungen eitel Lügen und keine Wahrheit und treiben es mit Gewalt im Lande und gehen von einer Bosheit zur anderen und achten mich nicht, spricht der Herr. Ein jeglicher hüte sich vor seinem Freunde und traue auch seinem Bruder nicht, denn ein Bruder unterdrückt den anderen und ein Freund verrät den anderen. Ein Freund täuscht den anderen und redet kein wahres Wort. Sie fleißigen sich darauf, wie einer den anderen betrüge und ist ihnen leid, dass sie es nicht ärger machen können. Ist das nicht erschütternd? Jetzt möchte ich dich um eines bitten heute Abend. Denke jetzt nicht an jemand anders, sondern sage, Herr, bin ich's. Denn das macht der Verrat so etwas vom Entsetzlichsten, dass es Freunde sind, dass es Brüder sind, dass Geschwister sind, die zerrissen werden durch den Verrat. Ich möchte zur Erhärtung dieser Tatsache ein Wort zitieren aus einer der kleinsten Bücher im Alten Testament, Obadja. Das steht in Vers 7. Alle deine eigenen Bundesgenossen werden dich zum Lande hinausstoßen. Die Leute, auf die du deinen Trost setzest, die werden dich betrügen und überwältigen. Die dein Brot essen, die werden dich verraten, ehe du es merken wirst. Plötzlich ist es da. Nun haben wir schon festgestellt, dass der Verrat des Allernächsten, der einem das Herz brechen kann, ein klares Endzeitzeichen ist. Nun kommt aber die Frage auf. Unweigerlich drängt sich diese Frage an uns auf. Wie ist es möglich, dass ein Kind Gottes, das von Neuem geboren ist, das den Heiligen Geist bekommen hat, das den Sieg Jesu erlebt, das Gebetserhörungen vorweisen kann, dass solch ein Kind Gottes ein Verräter seines Bruders, seine Geschwistern, seine Eltern werden kann. Denn das ist doch die Klage auch Davids gewesen. David hat das auch durchgemacht. David sagte, wenn es nur die Welt gewesen wäre. Aber wie sagt es in Psalm 55? Was klagte David? Psalm 55, Vers 13. Wenn mich doch mein Feind schändete, da wollte ich leiden. Und wenn mein Hasser wieder mich pochte, da wollte ich mich vor ihm verbergen. Du aber bist mein Geselle, mein Freund und mein Verwandter, die wir freundlich miteinander waren unter uns. Wir wandelten im Hause Gottes unter der Menge. Mit anderen Worten, wenn es mein Gegner gewesen wäre, hätte es mir nichts ausgemacht, aber es ist mein Bruder, mein Freund, der mich verrät. Wie ist das möglich? Ich will euch die Antwort geben, die der Herr damals Samuel gab. Als Samuel so klagte vor dem Herrn, dass Israel nun plötzlich, sie wollten wie die Heiden einen König haben. Und Samuel erschrak, es war ein Beleidigen für den Herrn. Aber dann tröstet der Herr seinen Knecht Samuel, indem er ihm sagt, in 1. Samuel 8, Vers 7, sie haben nicht dich, sondern mich verworfen. Das heißt, mich verraten. Und hier haben wir eine erste Antwort und jetzt höret gut zu. Wer sein Bruder oder Schwester, Vater oder Mutter Mitgeschwister im Herrn, durch Doppelzüngigkeit verrät, beweist, dass er in seinem Herzen bereits den Herrn verraten hat. Und hier liegt der ernste Punkt. Und wenn es nun direkt dem Herrn angeht, dann wird auch das innerste Wesen eines Verräters am Evangelium entlarvt. Es geht nämlich nicht um das Verhältnis untereinander. Sie werden sich untereinander verraten. Man muss immer beide Seiten gehört haben. Aber es geht darum, um deine Herzenshaltung zu deinem Bruder und Schwester. Und diese Herzenshaltung ist deine Herzenshaltung zu deinem Herrn. Wenn man den Herrn Jesus beobachtet mit seinen 12 Jüngern, wusste er denn nicht, dass Judas ihn verraten würde? Es steht da in Johannes 6, Vers 64, denn Jesus wusste von Anfang wohl, welche, jetzt passe ich gut auf, welche nicht glaubend waren, also Mehrzahl, und welche ihn verraten würde. Also was wusste Jesus also? Nicht nur, dass Judas ihn verraten würde, sondern dass einige seiner Jünger anfällig waren für den Verrat. Wer war zum Beispiel sehr anfällig? Das ist Petrus gewesen. Womit begann es denn bei Petrus? Man muss die Sache untersuchen. Dann merkt man, wie man zu einem Verräter des Herrn wird. Wie man den Herrn verraten kann. In seiner Haltung, in seinen Worten, in seinen Taten, in seinem Reden, aber auch in seinem Schweigen. Es begann bei Petrus mit Hochmut, mit Geltungstrieb. Prestige. Schau mal, der Hochmut in Lukas 22, Vers 24. Es erhob sich auch ein Zank unter ihnen, welcher unter ihnen sollte für den Größten gehalten werden. Unter die 12. Also ich bin der Größte. Ich. Damit hat Petrus auch mitgetan. Petrus war ein temperamentvoller Mensch. Das ist dieser krankhafte Geltungsdrang und Ich-Behauptung. Wer ist der Größte? Deswegen hat der Herr Jesus auch für ihn gebetet. Er sah Petrus sein Eifer, aber er sah auch seine Anfälligkeit. Er sagt auch in Vers 32, dass er sich nötig bekehren sollte, weil er in Gefahr war, ihn zu verraten. Bekehrte Menschen, die sich noch nicht gründlich bekehrt haben, die verraten den Herrn meistens. Schauen Sie mal in Vers 31 und 32, Lukas 22. Der Herr aber sprach, Simon, Simon, siehe, der Satanas hat euer begehrt, dass er euch möchte sichten wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du dermaleinst dich bekehrst, so stärke deine Brüder. Er sprach zu ihm, Herr, ich mich bekehren? Ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Er aber sprach Petrus, ich sage dir, der Hahn wird heute nicht krähen, ehe denn du dreimal verleugnet hast, dass du mich kennst. Nicht wahr? Der Mann stand in einer gewaltigen religiösen Selbstüberschätzung. Es war noch Stolz in ihm. Wisst ihr, die ganze Konfliktsituation, die ihr habt als Nachbarn und als Geschwister in der Gemeinde, die stammt nur daher, weil ihr so krankhaft hochmütig seid. Ich, noch einmal ich. Und das ist im Reiche Gottes noch schlimmer. Und das war bei Petrus auch so. Ich bin bereit mit dir. Er war anfällig für Verrat. Aber dann steht da der Herr Jesus und sagt so schlicht ihm, Petrus, Simon, sagte Simon, er nennt ihn bei seinem Namen, ich habe für dich gebetet. Aber heute Nacht wird das und das geschehen. Denk dran, was ich dir sage. Man muss auch nicht vergessen, dass Petrus der erste Verräter des Kreuzes war. Nicht wahr? Millionen heute begehen Verrat am Kreuz. Wenn ihr alle frei wäret vom Verrat am Kreuz von Golgatha, dann gäbe es schon längst eine machtvolle Erweckung. Was ist denn das Verrat am Kreuz? Nun, wollen wir mal diesen Verräter Petrus sehen, wie er das Kreuz verraten wollte. Matthäus 16, Vers 21. Von der Zeit an fing Jesus an und zeigte seinen Jüngern, wie er müsste hin, gen Jerusalem gehen, und viel Leiden von den Ältesten und hohen Priestern und Schriftgelehrten und getötet werden und am dritten Tag auferstehen. Und Petrus nahm ihn zu sich und fuhr ihn an und sprach, Herr, schone dein Selbst. Das widerfahre dir nur nicht. Aber er wandte sich um und sprach zu Petrus: Hebe dich, Satan, von mir, du bist mir ärgerlich, denn du meinst nicht, was göttlich, sondern was menschlich ist. Da sprach Jesus zu seinen Jüngern: Will mir jemand nachfolgen? Will mir jemand nachfolgen? Als ob er sagen wollte: Der mache es nicht so wie dieser Petrus. Habt ihr es gehört? Nein, nein. Will mir jemand nachfolgen? Der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Ja, Petrus war ein Verräter des Kreuzes. Denn er wollte das Kreuz ausmerzen. Er wollte Jesus, er wollte den Messias, er wollte den Glauben, er wollte Herrlichkeit, er wollte Kraft, er wollte Wunder. Aber er wollte nicht, was wollte er nicht? Das Kreuz. Das ist das Christentum von heute. Verrat an dem Kreuz von Golgatha. Alles tut man bejahen, nicht bei der Geburt Jesu. Und alles macht man mit und doch ist keine Kraft Gottes da. Es ist nur ein Schein da, weil man die Kraft verleugnet, ausmerzt. Und das ist Golgathas Kreuz. Das mitgekreuzigt sein, die Preisgabe des alten Lebens und dein Stolz und deine Unreinigkeit und dein Geiz und dein jähzorniges Wesen, das tust du unter ein christliches Mäntelchen bedecken, aber weiter fröne in der Familie und deine ganze Umgebung leidet unter dich. Aber ein Christ bist du, aber ein Verräter des Kreuzes. Aber es ist wunderbar, dass wir lesen, dass der Herr betet für sein verräterisches Herz. Und dass der Herr auch betet für uns. Wir wissen es aus verschiedenen Schriftstellen, dass der Herr Jesus Christus als der himmlische Hohepriester für uns bietet. Deshalb wurde bei Petrus der Verrat nicht vollendet. Es kam nur bis was? Bis zur Ableuchtung, bis zur Verleuchtung. In der Enge getrieben leuchtet er. Ich habe das manchmal mit Verrätern und Verräterinnen festgestellt. Wenn sie konfrontiert werden mit der ganzen Wahrheit, dann schwächen sie ab und leuchten. Und als Petrus, der von Ferne folgte, als Jesus abgeführt wurde, denn Petrus wollte das Kreuz nicht, Petrus war kreuzescheu, als er dann doch gestellt wird und sagt: Halt, 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 du gehörst ja auch dazu, oder? Deine Sprache verrät dich. Da sagt er dreimal nein. Er leistet ein Eidschwur. Ich kenne ihn nicht. Und der Hahn krähte. Und der Herr wandte sich um und sah Petrus an. Da kam die Wende. Der Verleugner wurde kein Verräter. Aber er ging hinaus und weinte bitterlich. Dagegen der andere, den wir kennen, Judas Iskariot. Wisst ihr, dass sein Name etwas Wunderbares besagt? Wissen Sie, was Judas bedeutet? Genau dasselbe wie Judah. Ein Lobpreis Gottes. Dazu war Judas bestimmt. Man muss auch bei Judas Iskariot folgende Tatsache festhalten. Erstens einmal, dass der Herr den Judas Iskariot nach anhaltendem Gebet erwählt hatte. Judas ist nicht so dazugekommen. Nein, nein, der Herr hat ihn erwählt als Jünger. Lukas 6, Vers 12. Es begab sich aber zu der Zeit, dass er ging auf einen Berg zu beten und er blieb über Nacht in dem Gebet zu Gott. Also nach einer ganzen Gebetsnacht. Und da es Tag ward, rief er seine Jünger und erwählte ihre 12, welche er auch Apostel nannte. Simon, welcher Petrus nannte, und Andreas, seinen Bruder Jakobus, und Johannes, Philippus und Bartholomäus, Matthäus und Thomas, Jakobus, des Alpheus Sohn, Simon, genannt Zelotes, Judas, des Jakobus Sohn, und Judas Iskariot, den Verräter. Also, was besagt das? Das besagt, dass Judas ein Gegenstand des Gebetes Jesu war. Ist das klar? Es mögen hier heute Abend solche Judas sitzen. Und der Herr hat dich erwählt zur ewigen Seligkeit und zum Amt, ihm zu dienen. Ich will noch mal ein weiteres sagen, was man festhalten sollte. Judas bekam mit den anderen Jüngern die herrlichste Verheißungen. Judas war nicht ein Außenseiter, er war nicht isoliert, nein, nein. Judas' Thron stand bereit in der Ewigkeit, sein Thron, um mitzuherrschen. Schauen Sie mal in Matthäus 19, Vers 28. Jesus aber sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, ihr, die ihr mir seid nachgefolgt, werdet in der Wiedergeburt, da des Menschensohn wird sitzen, auf dem Thron seiner Herrlichkeit, auch sitzen auf 11 Thronen. Heißt 11? Nein, 12. Auf 12 Thronen und richten die 12 Geschlechter Israels. Ja, da ist Judas mit eingeschlossen gewesen. Judas war also noch im Bereich der Verheißung. Das merkt man auch aus Lukas 22, Vers 29 und 30. Und ich will, sagt der Herr Jesus dort, ich will euch das Reich bescheiden, wie mir es mein Vater beschieden hat. Dass ihr essen und trinken sollt an meinem Tisch in meinem Reich und sitzen auf Thronen und richten die 12 Geschlechter Israels. Und doch ein Verräter. So ist, wenn man es in diesem Licht nämlich beginnt zu sehen, meine Freunde, die Gestalt von Petrus und Judas Iskariot, so ist die Tragödie umso größer. Diese endgültige Trennung von Jesus muss umso schmerzlicher gewesen sein. Die Trennung erfolgte in Johannes 13, Vers 30. Da steht, da er, Judas, nun den Bissen genommen hatte, ging er alsbald hinaus und es war Nacht, Verrat in der Nacht. Hatte Jesus ihn nicht lieb? Oh, wie hat er ihn geliebt? Wie hat seine mächtige Liebe und des Sohnes Gottes Liebe ist übermächtig und allmächtig. Wie hat seine Liebe versucht, den Judas herauszulieben? Dort, wo Gott seine Liebe offenbart, da offenbart er auch seine Wahrheit. Und das war bei Judas Iskariot auch so. Einerseits nennt der Herr Jesus ihn wie? Johannes 6, Vers 70. Jesus antwortet ihnen, habe ich nicht euch 12 erwählt? Und euer einer ist ein Teufel. Wie nennt er ihn aber andererseits? Mit bewegtem Herzen. Man hört fast das Weinen Jesu. Johannes 17, Vers 12 im hohepriesterlichen Gebet. Da nennt er ihn kein Teufel. Das war die Wahrheit. Er war ein Teufelsknecht geworden, ein Verräter. Aber Johannes 17, Vers 12. Dieweil ich bei ihnen war in der Welt, erhielt ich sie in deinen Namen. Die du mir gegeben hast, die habe ich bewahrt und ist keiner von ihnen verloren als das verlorene Kind. Der Herr sagt einerseits die ganze Wahrheit auch über dich. Es ist teuflisch, wenn du dem Scheinen nach mitmachst, den Schein hast eines gottseligen Wesens, aber in deinem Herz ein Hure und ein Götzendiener bist. Aber andererseits liebt der Herr Jesus dich mit einer zarten Liebe. Das ist Liebe und Wahrheit. Und da haben wir, meine Freunde, hier sind wir an dem Kern der Not unserer Tage. Da haben wir die beiden notwendigen Wesenszüge Jesu, die der Heilige Geist in uns hineinprägen will. Sonst werden wir alle Verräter. Nämlich Liebe und Wahrheit. Ich bin die Wahrheit, aber es ist auch Liebe. Über diese beiden Wesenszüge, Liebe und Wahrheit, macht die Schrift in Beziehung auf diese Letztzeit zwei granitharte Aussagen. In Beziehung auf die Liebe, Matthäus 24, Vers 12, die Liebe wird in vielen erkalten. In Beziehung auf die Wahrheit, 2. Thessaloniker 2, Vers 9, ihm, dessen Zukunft geschieht, nach der Wirkung des Satans mit allerlei lügenhaftigen Kräften und Zeichen und Wunder und mit allerlei Verführung zur Ungerechtigkeit unter denen, die verloren werden, jetzt kommt es, dafür, dass sie die Liebe zur Wahrheit nicht haben angenommen, auf dass sie selig würden. Bei Petrus war die Wahrheit verschwunden und er leugnete, er log. Bei Judas war beides weg, die Wahrheit und die Liebe zum Herrn. Die Liebe zum Geld war überwiegend. Und so, meine Freunde, werden in unseren Tagen, ich hoffe, dass ihr es jetzt verstanden habt, werden Christen zu Antichristen. Denn heute leidet die Gemeinde Jesu an Schwund dieser beiden Hauptwesenszüge Jesu, Liebe und Wahrheit. Denn ich frage heute Abend, wer liebt denn heute sein Bruder beharrlich? Wer liebt dennoch mit Weinen vor dem Herrn die Sünde heraus? Wer liebt noch mit der Liebe Gottes? Wenn die Tatsache von Römer 5, Vers 5 sich realisieren konnte in eurem Leben, dann würde dieses Land erschüttert werden. In Römer 5, Vers 5 steht, dass die Liebe Gottes in unserem Herzen ausgegossen ist durch den Heiligen Geist. Was könnte geschehen, dass die Bibel Gottes Wort ist? Sonst wärst du nicht so geizig. Es ist gar nicht wahr, dass du dich Jesus ausgeliefert hast. Sonst würdest du in deinem Privatleben nicht so sehr auf beide Seiten hinken. Es ist nicht wahr, dass du wahr bist. Sonst würdest du nicht so lügen. Und hier ist nun die messerscharfe Verkündigung des Wortes Gottes, dass diese beiden Wesenszüge Jesu, Liebe und Wahrheit, die sind bei dir nicht mehr vorhanden. Und daraus ergibt sich folgendes Resultat. Schlagen Sie bitte da mal Johannes 13 auf, da könnt ihr es sehen. Ein erstes Resultat, dass die Wahrheit und die Liebe dahin ist, ist Entschlusslosigkeit im entscheidenden Augenblick Jesu gegenüber. Da sitzen die 12 Jünger um Jesus herum. Die Nacht ist gekommen, die Nacht vor Golgatha. Der Herr ist innerlich bewegt. Er setzt das Abendmahl ein. Und er wird dann plötzlich betrübt, er kann sich nicht mehr halten, er beginnt zu weinen. Es steht in Johannes 13, Vers 21, da Jesus solches gesagt hatte, war er betrübt im Geist und zeugte und sprach, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, einer unter euch wird mich verraten. Und die Jünger, die erschraken, und ihnen ward bangen, von welchem er redete. Es war aber einer unter seinen Jüngern, der zu Tische saß an der Brust Jesu, welcher Jesus lieb hatte. Dem winkte Simon Petrus, dass er forschen sollte, wer es wäre, von dem er sagte. Denn derselbe lag an der Brust Jesu und er sprach zu ihm, Herr, wer ist es? Und Jesus antwortete, der ist es, dem ich den Bissen eintauche und gebe. Und er tauchte den Bissen ein und gab ihm Judas, Simons Sohn, den Iskariot. Und nach dem Bissen fuhr der Satan in ihm. Da sprach Jesus zu ihm, was du tust, das tue bald. Das aber wusste niemand am Tische, wozu er es ihm sagte. Denn etliche meinte, die weil Judas den Beutel hatte, Jesus sprach zu ihm, kauf, was uns not ist auf das Fest, oder dass er den Armen etwas gebe. Da er nun den Bissen genommen hatte, ging er alsbald hinaus und es war Nacht. Und man spürt diese vibrierende Spannung hier, diese Spannung in Jerusalem, in diesem Abendmahlsaal, in der letzten Nacht, bevor Jesus sterben muss. Es ist ein Zwiekampf zwischen Jesus und Judas Seele und der Satan steht dahinter. Und indem er ihm den Bissen Brot gibt, den Bissen Brot, das ist mein Leib für dich gebrochen, eingetaucht in der bittere Leidenssoße, bittet er Judas gleichsam noch einmal sein Leben an. Judas, hier hast du mich. Und er ruft ihm zu, was du tust, das tue bald. Aber der Mann ist entschlusslos. Der unwahrhaftige Judas, der Jesus nie von Herzen geliebt hat, ist nun entschlusslos. Und wenn wir so entschlusslos bleiben, dann entscheidet ein anderer für uns. Da fuhr der Satan in ihm. Das Zweite, als Folge davon, dass er Liebe und Wahrheit verloren hatte, er entfernt sich von Jesus. Ihr müsst den Satz in Vers 30 mal langsam lesen. Und er ging alsbald hinaus. Er erhob sich also vom Tisch, er war noch nahe bei Jesus, er entfernte sich von Jesus, immer mehr, immer weiter, da kam er die Türe, da machte er die Türe auf, weg, hinaus in die Nacht. Das ist immer das. Und diese beiden Dinge weg sind Liebe und Wahrheit. Und das Dritte, und das ist das Eigentliche, Verrat in der Nacht, er geht zu den Religiösen. Aber mich hat's ergriffen, dass Jesus ihm sogar in diese Nacht nicht losgelassen hat. Wir spüren, wie die endzeitliche Nacht sich über uns gesenkt hat. Es bewegt uns immer wieder, dass Jesus Christus auch in der Nacht des Verrats, in dem du hineinsteckst, dass er dich nicht sitzen lässt, sondern dich noch einmal festgreift und dich zu sich zieht. Ihr müsst einmal diese Zähne in Gethsemane plastisch euch vor Augen führen. Da kommt Judas an der Spitze dieser Banden, die mit Fackeln kommen. Er wird ihnen schon zeigen, wo er ist. Er wusste genau Bescheid. Und was tut der Herr Jesus denn? Als der Verräter ihm einen Kuss gibt, stößt er ihn weg wie eine giftige Schlange. Sagt er, mach, dass du fortkommst. Du Verräter, habe ich das an dich verdient? Nein, es ist ganz bewegend, was dort steht. In Matthäus 26, Vers 48 und weiter. Und der Verräter hatte ihnen ein Zeichen gegeben und gesagt, welchen ich küssen werde, der ist es, den greifet. Und alsbald trat er zu Jesu und sprach, gegrüßet seist du, Rabbi, und küsste ihn. Jesus aber sprach zu ihm, mein Freund, warum bist du gekommen? Nicht Verräter. O du, der du ein Verräter bist, der du auf beide Seiten hingst. Jesus liebt dich. Du, der du einst zu den Vertrauten des Herrn Jesu gehörtest, Jesus liebt dich. Mein Freund, warum bist du gekommen? Da muss etwas durch Judas hindurchgegangen sein, als er diese Augen Jesu auf sich gerichtet sah. Aber er hat sich losgerissen und er ist davon gegangen. Und dann sah er etwas. Und dann bekam er etwas in seinem Herzen, wovon ich sagen muss, man müsste fast annehmen, jetzt bekehrt er sich, wie Petrus. In Matthäus 27, lesen Sie mal mit mir, ab Vers 1. Betrachten Sie, wie nahe der Mann noch an der Rettung kam, an der Bekehrung kam. Wie nahe, wie Petrus. Petrus im letzten Augenblick, er ging hinaus und er weinte bitterlich. In der gleichen Nacht, in der gleichen Stunde wahrscheinlich. Denn es heißt da in Matthäus 27, des Morgens aber hielten alle hohen Priester und die Ältesten des Volks einen Rat über Jesu, dass sie ihn töteten und banden ihn und führten ihn hin und überantworteten ihn den Landfeger Pontius Pilatus. Da das sah Judas, der ihn verraten hatte. Da kam er in eine Krise. Da das sah Judas, der ihn verraten hatte, dass er verdammt war zum Tode. Ging er hinaus und weinte bitterlich. Nein, eben nicht. Er steht, gereute es ihn und er brachte wieder die 30 Silberlinge den Hohenpriestern und den Ältesten. Mit anderen Worten, er suchte Hilfe bei den Religiösen. Und er sprach, ich habe übel getan, dass ich unschuldig Blut verraten habe. Sie sprachen, was geht uns das an? Da siehe du zu. Und er warf die Silberlinge in den Tempel, hob sich davon, ging hin und er hängte sich selbst. Und Jesus liebte ihn. Was du tust, dass du bald Judas große Krise hätte er siegreich überstehen können, wie Petrus in seine Krise. Aber Satan bietet immer ein Ersatz an. Als Judas sah, wie es dem Herrn erging, da begann sein Gewissen zu schlagen. Er kriegte Reue. Und Reue ist der Anfang von was? Von Buße. Aber er geht in die verkehrte Richtung. Satan produziert, und das habe ich schon oft gesehen, er produziert Krisen, um die eigentliche tiefe Krise deines Herzens zu ignorieren. Er bietet Lösungen an, die keine Lösungen sind. Das war doch keine Lösung für Judas. Judas wollte eine Lösung, sonst wäre er mit diesen 30 Silberlingen nicht gegangen. Und hätte geschrien zu diesen Pharisäern und Schriftgelehrten, ich habe unschuldig Blut verraten. Er suchte eine Lösung, sein Herz smachtete nach Vergebung. Aber er kam an die falsche Adresse. Sind wir der Teufel? Und darum kam er in die Verzweiflung hinein. Und du suchst eine Lösung, er verzweifelt, suchst du nach einer Lösung für deine Herzensproblemen. Satan produziert und beschwört immer Krisen in deinem Leben hinauf, die in Wahrheit nicht die eigentliche Krise sind. Nicht wahr, der Krach mit deinem Nachbar, deine unglückliche Ehe, deine Krankheiten, dein materielles zu kurz kommen, das Unrecht, das du leiden musst, das sind nicht die eigentlichen Probleme. Eigentliche Probleme in deinem Herz, das ist der Verrat. Und er ging hin zu den Pharisäern und Schriftgelehrten und er nahm das Geld in seine Hand und er begann auf sie einzureden. Aber das war nicht die Lösung. Die Lösung war für ihn, bei dieser schweigende Gestalt, der dort in seinem Blute stand, Dorn gekrönt. Die Lösung für diesen Judas wäre gewesen bei dem, der dort gehängt wurde an dem Holz. Ach, es steht nicht in der Bibel. Aber ich glaube, dass ich nicht zu viel sage, wenn ich denke, wenn ich annehmen kann, dass der Herr möglicherweise am Kreuz noch Ausschau gehalten hat. Nach wem? Nach Judas. Aber Judas fehlt. Der Teufel kommt mit seinem Ersatz. Mit Lösungen, mehr Zerstreuung, mehr Arbeit, mehr verdienen, mehr Urlaub. Aber deine Glaubenskrise, was ist sie? Deine Glaubenskrise liegt viel tiefer. Du hast den Herrn verraten, indem du die sichtbaren Dinge mehr geglaubt hast als den unsichtbaren Herrn. Judas glaubte mehr an das Geld als an den Messias, der arm war. Du glaubst die Lüge und da kommt diese Glaubenskrise. Was ist diese unterschwellige Angst und Nervosität in dir? Nicht die Angst, nicht die Nerven sind's. Aber weil du das tust, was Judas tat, der Verräter, da ich es verschweigen wollte, sagt der Psalmist, versmachtete meine Gebeine. Von Judas kam kein Wort der Buße. Und da ist die Krise, dein Nein, zur letzten Wahrheit Gottes, zu Jesus Christus. Dein Hinken auf beide Seiten. Deshalb bist du zerrissen. Deshalb ist deine Ehe so unglücklich. Deshalb, du Kind Gottes, ist dein Gebetsleben so schwach geworden und am Auslöschen. Nimm die satanische Lösung nicht an. Das muss ein Vorschlag, ein Suggestion, ein Plan des Teufels gewesen sein. Als Judas zuschaute, wie es Jesus erging und er sich dann zu den Religiösen hinwandte. Nimm die satanische Lösung nicht an, die oberflächliche Pflaster, die Medikamente des Teufels. Aber gehe jetzt in dieser Minute auf den Grund deines Herzens, die letzte Krise, der Verrat an Jesus. Und das bagatellisiert der Feind. Aber sieh, dieser Verrat, diese Krise zwischen Gott und deiner Seele ist sehr, sehr ernst. So spricht der Herr Jesus, ich habe euch Freunde genannt. Mein Freund, warum bist du gekommen? Er liebt dich, er ist die Wahrheit, er spricht auch die Wahrheit, er weiß auch die verzweifelte Wahrheit über dich, dass alles so verlogen ist in dir. Und dass du keinen Ausblick mehr hast, dann komm jetzt aufs Neue zu ihm. Was du tust, das tue bald. Amen. Wir neigen uns zum Gebet. Wir haben erfahren, o Gott, heute Abend, dass dein Wort schärfer ist, denn kein zweischneidiges Schwert und dass es durchgeht bis ins Innerste, bis dass es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein und ist ein Richter der Sinne und Gedanken des Herzens. Du hast den christlichen Verrat entlarvt und Herr, hier sitzen solche, die bewusst oder unbewusst Verräter geworden sind. Verräter deiner Sache, deine erhabene, gesegnete Person, Verräter des Kreuzes von Golgatha. Und jetzt ist meine Bitte, dass sie nicht das tun, was Judas tat, sondern dass sie das tun, was Petrus getan. Und du rufst, was du tust, das tue bald. Mein Freund, warum bist du gekommen? Du erwartest jetzt eine Antwort von Halbherzigen, von solchen, die auf beide Seiten hinken. Gib diese jetzt Gnade zur Buße. Lass sie durchdringen zu einem Leben mit dir, ein Leben des Sieges und der Frucht, dass sie tatsächlich etwas werden zu Lob deiner herrliche Gnade, um Jesu Willen. Amen.
Wir sind uns sehr gekommen, wir Sie hörten soeben eine Botschaft von Wim Malgo, dem Gründer unseres Missionswerkes Mitternachtsruf, mit dem Thema Verrat in der Nacht. Wenn es Sie innerlich angesprochen hat, Sie Fragen haben oder seelsorgerliche Hilfe wünschen, möchten wir Sie von ganzem Herzen ermutigen, doch Kontakt mit uns aufzunehmen. Direkt im Anschluss an diese Sendung haben wir noch wichtige und interessante Informationen für Sie betreffend Verlagsinfos, Veranstaltungen des Missionswerkes Mitternachtsruf, Kontakt- bzw. Bestellmöglichkeiten, wie zum Beispiel die eben gehörte Botschaft auf CD, ein gutes Buch und anderes mehr. Deshalb bleiben Sie dran!